than China. Europe is the most open economy in the world, and therefore, when the rest of the former partners, current partners, don't play according to the rules any longer, we are more vulnerable than others. But we are more vulnerable both to inaction and to action.
Das war Mario Draghi, der bei der Vorstellung seines Berichts zur Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit auch nach China gefragt wurde. Er sagt, wir brauchen eine neue Handelspolitik in der EU, die sich einzelne Sektoren pragmatisch anschaut. Einer dieser Sektoren sind Elektroautos. Erst gestern, am Donnerstag, den 19. September, trafen sich der EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis mit dem chinesischen Handelsminister, um die Frage unfairer chinesischer Subventionen auf Elektroautos und die von der EU als Antwort darauf eingeführten Ausgleichszölle zu diskutieren, allerdings ohne Ergebnis. Und um eben diese Ausgleichszölle und die Frage, wie die EU in Handelsfragen mit China umgehen sollte, geht es in dieser Folge des EU2Go-Podcasts mit dem Titel Ringen um eine europäische Handelspolitik. Stehen wir vor einem neuen China-Schock? Mein Name ist Thu Nguyen, ich bin stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers, dem europapolitischen Think Tank in Berlin. Und bei mir im Studio sitzen heute Arthur Leichthammer, unser Experte für Geoökonomie am Jacques Delors Center, und Sander Tordoir, Chefökonom am Center for European Reform. Hallo Sander und Arthur, ich freue mich sehr, dass ihr heute beide bei mir seid.
Ich freue mich auch, vielen Dank.
Hi Arthur.
Die EU-Kommission hat Anfang Juni vorläufige Ausgleichszölle für Elektroautos aus China angekündigt. Und Arthur, von dir habe ich gelernt, das heißt Ausgleichszölle und man darf auf keinen Fall Strafzölle sagen. Nun soll jetzt in den nächsten Wochen irgendwann abgestimmt werden, ob diese Zölle nicht nur vorläufig, sondern endgültig für 5 Jahre eingeführt werden. Lass uns vielleicht erstmal beginnen mit der Frage, was sind diese Ausgleichszölle eigentlich? Worum geht es da?
Genau, es wird öfter mal von Strafzöllen gesprochen, aber es bezieht sich tatsächlich auf einen Preisausgleich, der wettmachen soll, dass bestimmte staatliche Subventionen Herstellern gegeben wird und die dadurch einen unfairen Wettbewerbsvorteil in Form von Preisvorteilen haben. Und damit sollen die Zölle niemanden bestrafen, sondern diesen Vorteil ausgleichen.
Und warum ist diese Anti-Subventionsuntersuchung zu chinesischen E-Autos so wichtig für die EU? Warum ist das so ein großes Thema?
Ja, ich dachte, ich nenne da mal so ein paar Zahlen, was zum Teil natürlich mit guten Ingenieurskunst in China zu tun hat, aber zum Teil auch mit diesen Riesensubventionen und chinesischem Protektionismus. Also wenn man sich der Wert der chinesischen Autoexporte anschaut weltweit, sind die versechsfacht in 4 Jahren, also von rund 15 Milliarden US-Dollar in 2020 auf erwartete 100 Milliarden US-Dollar dieses Jahr. Und darüber hinaus hat China noch extra Kapazitäten. Also es gibt halt in der heimischen Markt 13 Millionen Autos, die produziert und verkauft werden und dazu noch 6 Millionen, die jetzt exportiert werden. Aber China hat auch noch die Kapazität, 20 Millionen extra Autos mit Verbrennungsmotoren allerdings pro Jahr zu produzieren und zu exportieren. Nur mal zum Vergleich, in ganz Europa werden im ganzen Jahr nur 10 Millionen Autos verkauft. Also das sind jetzt Riesenzahlen, die auf uns zukommen.
Genau, und dadurch befürchtet die Kommission Schäden, sowohl momentane als auch zukünftige Schäden für die europäische Autoindustrie. Und das ist besonders problematisch durch die gesamtwirtschaftliche Wichtigkeit des Sektors. 13,8 Millionen Arbeitsplätze, sowohl direkt als auch indirekt, hängen da dran. Das sind 6,1% der gesamten Jobs in der EU. Und außerdem macht der Sektor 7% des Bruttoinlandsprodukts der EU aus. Und der Sektor steht vor einer großen Transformation. Die angekündigte Phase-out von Verbrennermotoren bis 2035 stellt die Industrie sowieso schon vor große Herausforderungen und muss sich schnell umstrukturieren. Und genau, dort ist jetzt dieser Push von Exporten, wird befürchtet, dass er diese Anstrengungen untergraben kann.
Das heißt, ein extrem wichtiger Sektor für die Europäische Union, in dem China jetzt aber nicht nur viele Exporte pusht, sondern auch die Kapazität hat, noch viel mehr zu verkaufen, als die EU es tut. Was wirft die EU-Kommission China denn konkret vor? Also warum hat sie diese Ausgleichszölle eingeführt?
Genau, da kommen wir wieder zurück auf das Endergebnis eigentlich, also diese Ausgleichszölle zu finden oder die Zollraten herauszufinden. Und zwar hat sich da die Kommission an die Arbeit gemacht über das letzte Jahr mit Dutzenden Personal, mit 100 On-Site-Besuchen, sowohl in China als auch bei europäischen Autohändlern, um diese unzulässigen Subventionen herauszufinden. Und was da auf tausenden von Seiten von Beweisen niedergeschrieben wurde, war, dass es Subventionen in der gesamten Wertschöpfungskette gibt. Also das fängt an mit Beschaffung von Rohstoffmaterialien, zur Finanzierung von Krediten, von Konsumentenvorteilen oder so Kaufprämien, die dann tatsächlich den Produzenten zugespielt wurden, bis hin zu den Shipments nach Europa. Und anders als andere Länder geht die EU hier WTO-konform vor. Das heißt, sie stellt nicht einfach eine Zollrate auf, sondern hat dann für einzelne Unternehmen, je nach den Beweisen, die sie gefunden hat, einzelne Raten verhangen. Zum Beispiel BYD, das ist einer der bekanntesten chinesischen Automarken, hat 17% extra Zölle bekommen, während Zeig, das als unkooperativ eingeschätzt wurde, 35,3% Ausgleichszölle bekommen hat. Und diese addieren sich auf die 10%, die sowieso schon existieren.
Okay, also nochmal kurz als Zusammenfassung. Die Kommission wirft China vor, die Autoindustrie unzulässig zu subventionieren. Und jetzt hat sie als Antwort darauf für verschiedene Konzerne verschiedene Tarife von Ausgleichszöllen eingeführt.
Genau, richtig. Und was vielleicht noch nennenswert ist, dass Tesla, der amerikanische Firma, hat die Kommission gebeten, um nochmal bei denen reinzugucken und haben diese Adjustment-Frage haben sie gewonnen. Also der Zollrate für Tesla wird da niedriger gemacht. Was mir schon aufgefallen ist dabei, ist, dass die deutsche Firmen, die in China produzieren für den europäischen Markt, zum Beispiel BMW oder auch Renault, dass die noch nicht mal gefragt haben nach einer extra Untersuchung. Das tut natürlich vermuten, dass sie auch relativ viele Subventionen von China erhalten haben. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig dabei zu nennen, dass es jetzt nicht nur um Autos geht. Also es ist eigentlich dieser Exportschock von China ist industriebreit der Fall. Es geht auch um Maschinen, es geht um Chemie, es geht um viele Sektoren. Und das ist auch nicht der erste China-Schock, der die globale Märkte trifft. Also nach dem WTO-Beitritt von China in 2002 sind die Exporte auch explosionsartig angestiegen. Damals auch angetrieben durch Subventionen. Ein unterbewerteter Wechselkurs und natürlich Chinas Aufstieg zu bevorzugten Produktionsort für viele multinationale Firmen. Die USA, dazu gibt es viel Forschung, verloren dabei 1 Million Arbeitsplätze. Fast alle sind nie wieder zu arbeiten gekommen und das betrifft vor allem Regionen wie Pennsylvania, Michigan, North Carolina und auch Teile von Georgia. Also nicht zufällig die Staaten, die jetzt vorne dabei sind bei der US-Wahl. Und das kommt eigentlich immer wieder zum gleichen Punkt, nämlich das chinesische Wachstumsmodell seit der 80er beruht auf einem sehr chronischen, niedrigen Konsum und dabei entstehen Riesensparquoten und die werden durch die von der Kommunistischen Partei kontrollierten Bankensystemen auch immer wieder in neue Investitionen investiert, also zuletzt in Immobilien. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, ich glaube, das wissen auch viele. Das heißt, diese Überkapazitätsproblematik entsteht eigentlich immer wieder. Und nachdem diese Immobilienblase geplatzt ist, hat Xi Jinping diese Ersparnisse in Herstellung von Quality Productive Forces oder New Productive Forces geleitet. Und da sind Autos ganz vorne dabei, aber wie gesagt, es geht auch um Maschinen. Und der nächste Schritt war auch ein Einstieg in Flugzeugbau. Das haben sie noch nicht so ganz hingekriegt. Und ja, die Zahlen sind da relativ überwältigend eigentlich, weil wenn man zum Beispiel anguckt, China liefert nur 13% des weltweiten Verbrauchs, aber 31% der Produktionsleistung. Also es ist eine Riesenspalte dazwischen. Und am Ende wird halt die daraus resultierende Überproduktion auf Weltmärkten exportiert, weil sonst Arbeitslosigkeit in China entsteht. Und dazu noch ein Kommentar. So viele westliche Kommentare glauben dann immer, ja, das ist doch alles so irrational. China wird da doch Kurs wechseln. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, denn unsere sozial-marktwirtschaftliche Denken oder wie man es auch nennen will, ist immer schwierig, also auf ein anderes Regime zu übertragen, der vielleicht ganz andere politökonomische Überlegungen hat. Also da habe ich Angst, dass es Jahre dauern kann, bis China einen Kurswechsel auf den Weg bringt.
Vielleicht eine kurze Zwischenfrage für unsere wirtschaftspolitisch nicht so versierten ZuhörerInnen. Warum ist der chinesische Kurs irrational?
Ja, weil es halt natürlich auch für die viel kostet, ne? Also bei der Immobilienblase hat man gesehen, die haben für 80 Millionen Menschen Häuser gebaut, die es nicht gibt. Also das ist natürlich eine riesen Waste und dadurch entstehen auch zu Hause bei denen große Probleme. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das politische System in der Lage ist, diese Signale auch schnell aufzugreifen und dann einen Kurswechsel auf den Weg zu bringen. Also es geht da auch für die um Sicherheit, um diese Produktion zu Hause zu haben, egal was es kosten wird sozusagen. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Jetzt gibt es ja auch in Europa politisch nicht wirklich eine Einigkeit darüber, wie jetzt mit China und den Ausgleichszöllen umzugehen ist. Die Abstimmung darüber wird immer wieder verschoben. Warum ist das so? Wer steht da auf welcher Seite?
Genau, wenn man jetzt wieder auf den spezifischen Fall der E-Autos kommt, spiegeln eigentlich die politischen Spannungen da die gleichen wider, die die China-Politik der EU im letzten Jahrzehnt geprägt haben. Und zwar sind sich vor allem Länder wie Frankreich und Deutschland uneinig über die richtige Reaktion mit dem, was Sander jetzt gerade beschrieben hat. Wie geht man mit möglichen Überkapazitäten um? Und da gibt es zwei Seiten. Frankreich, die etwas unter verdeckter Hand sehr für die E-Auto-Untersuchung gepusht haben, sind generell auf einem härteren China-Kurs. Die französischen Autobauer konkurrieren mehr mit dem niedrigpreisigen chinesischen E-Auto-Exporten. Und auf der anderen Seite steht Deutschland, das seit dem Ende der Finanzkrise sehr stark auf chinesische Exporte angewiesen ist und auch eine starke Autopräsenz hat in China oder eine starke Abhängigkeit. Das kommt daher, dass deutsche Hersteller 20% ihrer globalen Gewinne im chinesischen Markt erzielen, aber auch dadurch, dass deutsche Autobauer in China Produktionsstädte haben, die nicht nur für den chinesischen Markt herstellen, sondern auch für den europäischen. Und dadurch diese Unternehmen Vergeltungsmaßnahmen fürchten von China. Diese Spannung, dass Frankreich auf einer Seite eine härtere, interventionistischere Politik fahren will und auf der anderen Seite Deutschland oder vor allem die deutschen Autobauer, die einen großen Einfluss auf die momentane Handelspolitik Deutschlands haben, jegliche Konflikte vermeiden wollen, da sie so stark abhängig sind.
Aber es sind ja nicht nur Deutschland und Frankreich, die sich uneinig sind. Spaniens Premierminister Sanchez war, ich glaube, letzte Woche in China und hat dort dann seine Meinung geändert. Also er war erst für die Zölle und dann hieß es plötzlich, die EU müsse die Zölle nochmal überdenken. Was ist denn da passiert und wo stehen andere Mitgliedstaaten auch jenseits von Deutschland und Frankreich?
Wir reden ja die ganze Zeit über diese Abstimmung. Dort werden den Mitgliedstaaten, wird die Möglichkeit eingeräumt, diese Zölle zu blockieren. Dazu ist eine relativ große qualifizierte Mehrheit erforderlich. Das heißt, 55% aller EU-Staaten mit mindestens 65% der Bevölkerung müssen dagegen stimmen. Das ist eine sehr hohe Hürde. Vor allem da in der Vergangenheit Mitgliedstaaten eher für die Zölle waren, unter anderem Spanien. Es gab da so eine unverbindliche Wahl kurz nach der Veröffentlichung der vorläufigen Zölle im Juli, wo Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande und 6 andere Staaten für die Zölle gestimmt haben. Jetzt kommen wir aber näher zu der wirklichen Abstimmung, ob diese Zölle eingeführt werden würden, und dadurch wird der politische Druck auf die Staaten größer. Was ist seitdem passiert? China hat gemerkt, der politische Momentum ist eher auf der Seite, dass die Zölle kommen sollen, und hat seitdem das klassische Zuckerbrot- und Peitschenspiel betrieben. Premierminister Sanchez war letzte Woche in China und das ist das perfekte Beispiel, wie China versucht, einzelne Mitgliedstaaten zu beeinflussen. Auf der einen Seite gab es das Versprechen von 1 Milliarde Investitionen in Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Und auf der anderen Seite wird die Peitsche geschwungen in Form von den Anti-Dumping- oder Subventionsuntersuchungen auf Schweinefleisch aus der EU. Das betrifft vor allem Spanien. Und dadurch hat Sanchez seine Meinung geändert oder öffentlich erklärt, dass man schauen müsste, wie man einen Handelskrieg abwendet und man die generelle Politik nochmal bedenken sollte.
Also Sanchez glaubt vielleicht auch, dass er einfach davon kommt, ne? Der kriegt seine Investitionen von 1 Milliarde. Vielleicht, dass Beijing seine Wirtschaft nicht so hart angreift und dass die Zölle einfach trotzdem durchgehen, weil Italien, Holland, Frankreich und ein paar andere Länder nicht so schnell überzeugt sind, den Kurs zu wechseln. Also ist vielleicht auch sehr opportunistisch einfach von Sanchez. Wissen wir nicht, aber das ist meine Vermutung.
Genau, ich bin da auch vorsichtig optimistisch, weil auch wenn der Handelsminister von China jetzt auch in Rom war, um Italien versucht hat, davon zu überzeugen, gegen diese Zölle zu stimmen, hat der Außenminister kurz danach gesagt, dass man weiter die Zölle unterstützen wird. Und zum Beispiel Deutschland, fast einer der stärksten Gegner der Zölle, ist nicht mal sicher, ob die Regierung gegen diese Zölle stimmen könnte, weil es Unstimmigkeiten in der Regierung selbst gibt. Und gleichzeitig versucht aber China, wie du in deiner Einleitung erwähnt hast, noch einen Kompromiss in Brüssel zu erzielen. Das könnte sich dadurch äußern in einer Mindestpreisvereinbarung. Das heißt, dass chinesische Anbieter sich dazu verpflichten würden, ihre E-Autos zu einem Mindestpreis zu verkaufen, in der Hoffnung, damit die Zölle generell abzuwenden. Das könnte problematisch werden für die EU. Wenn man ein Jahrzehnt zurückdenkt, ist genau das mit den Solarpanelen passiert. Da hat die Kommission genau die gleiche Untersuchung, es war damals Dumping statt Subventionen, aber genau die gleiche Untersuchung ausgeführt, das war die ökonomisch wichtigste Untersuchung, die die Kommission bis dato hatte, hat signifikante Zölle vorgeschlagen von bis zu 67,9%, aber diese kamen nie final zum Greifen, weil bevor diese eingeführt wurden, man die Mitgliedstaaten gegeneinander aufbringen konnte, unter anderem Deutschland dann stark für eine politische Lösung geworben hat. Was ist resultiert? Es gab eine Mindestpreisvereinbarung, die keine wirkliche Deckelung gegeben hat, sondern dadurch konnten chinesische Anbieter weiter europäische unterbieten. Und das Resultat ist der komplette Niedergang der Solarindustrie eigentlich in Europa.
Okay, das heißt, es gab ein sehr spezifisches Problem mit der Solarindustrie damals. Aber Sander, du hattest gesagt, der erste China-Schock war für die EU als Ganzes nicht so ein großes Problem. Für die USA ja, für die EU weniger damals. Warum machen wir uns denn jetzt so Sorgen um diesen neuen China-Schock? Warum stellt es jetzt und heute so ein großes Problem dann dar?
Ich glaube, da gibt es drei Hauptgründe. Also erstens gibt es große Unterschiede in den Branchen, die betroffen sind. Also der erste China-Schock in der Nullerjahre bestand aus Textilien, Unterhaltungselektronik und andere günstige Massenwaren. Und das industrielle Herz Europas in Deutschland, in Holland, in Norditalien war damals weniger betroffen, weil die Industrie da einfach hoherwertige Produkte herstellt, wie Autos zum Beispiel. Der zweite China-Schock ist jetzt aber genau in den Branchen, wo dieses Industriegebiet Europas stark ist. Also Autos, Maschinen, Chemie und auch Computerchips. Der zweite Grund ist das Ausmaß des Schocks. Also im Vergleich zur geplanten Wirtschaft sind Chinas Handelsüberschüsse jetzt zweimal so groß. Also mehr als 2% vom weltweiten BIP. Und das heißt auch, dass es einfach mit viel mehr Wucht auf uns einwirkt. Der dritte Grund, würde ich sagen, ist, dass der Industriesektor für die EU einfach viel wichtiger ist als für die USA damals. Also wir haben gerade ungefähr 30 Millionen Arbeitsplätze in der Industrie. Die USA im Jahr 2000 ungefähr 17 Millionen. Also fast auf alle Ebenen ist es einfach zweimal so groß oder zweimal so wichtig. Und ich mache mich Sorgen, weil für zwei Hauptgründe eigentlich. Erstens wird unsere Produktivität wahrscheinlich leiden, wenn wir nichts machen. Denn unsere Industrie ist viel produktiver als der Dienstleistungssektor, wo dann, wenn es gut läuft, die Arbeitnehmer hinwechseln. Und zweitens wissen wir, dass es auch schlecht ist für Innovation, wenn Märkte zu wettbewerbsbetrieben sind. Also wenn die Preise zu niedrig werden, dann fehlt es unsere Firmen an Geld, um zu investieren in eine neue Generation von Maschinen, von Know-how und so weiter. Und das wäre natürlich für unsere grüne Industrie in Europa, die vielversprechend ist. Viele Branchen wäre das ein verheerendes Schicksal.
Und hat dieser neue China-Schock Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China? Also hat die EU ihre Handelspolitik mit China geändert deswegen?
Noch nicht so ganz. Es gibt eine Reihe an Subventionsuntersuchungen der Kommission, also nicht nur bei Autos. Aber es macht sich schon deutlich spürbar in den Handelsdaten. Also unsere EU-Handelsdefizite mit China sind viel höher als vor der Pandemie. Die USA hat das übrigens auch. Und man könnte sogar sagen, dass die Welt nicht so sehr entglobalisiert, was oft in den Schlagzeilen der Zeitungen steht, sondern dass die Welt sich immer mehr verlässt auf Chinas Produktion. Also nicht so sehr eine Entglobalisierung, sondern eine mehr unbalancierte Globalisierung, würde ich sagen. Und der zweite China-Schock wird sich auch ein bisschen anders auswirken als der erste, da er für viele Volkswirtschaften, vor allem von Deutschland, mit Verlust von Exportmärkten und nicht nur mit einem Anstieg von Importe verbunden sein wird. Also in den vergangenen 2 bis 3 Jahren hat Deutschland schon einen Rückgang von Exporte nach China erlebt von 0,5% vom deutschen BIP. Und es gibt noch viel mehr Spielraum für einen weiteren Rückgang. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass China mehr oder weniger gegen europäische Importe wehrt. Also zum Beispiel, mir ist nicht bekannt, dass es jemals ein in Deutschland hergestelltes Fahrzeug eine Art von Subvention bekommen hat in China, wie die heimisch produzierte Fahrzeuge. Also da gibt es schon seit längerem ziemlich starke antieuropäische Diskriminierung. Und von mir aus geht es darum, das irgendwie auszugleichen.
Und würdet ihr sagen, dass die Ausgleichszölle das richtige Mittel sind, um das auszugleichen? Also was sind denn konkret die Risiken von Handelszöllen grundsätzlich? Und was sind die Risiken, wenn keine Handelszölle eingeführt werden? Die USA haben ja Zölle von 100% angekündigt, die ab nächster Woche greifen sollen. Welche Strategie fahren die USA in der Handelspolitik mit China und wie unterscheidet sich das von der europäischen Handelspolitik?
Zölle sind natürlich immer ein relativ aggressives Mittel und können auch zu Gegenmaßnahmen führen, auch wenn China das nicht rechtlich erlaubt würde unter WTO-Regeln, können sie es aber trotzdem machen. Aber in der EU haben wir jetzt einfach mal eine begrenzte Zahl an gemeinsamen politischen Instrumenten und Zölle sind da vielleicht noch das beste Mittel, um ans Ziel zu kommen. Joe Bidens Ansatz ist damit verglichen viel weniger ausgewogen. Also die Vereinigten Staaten schließen mit 100% Zöllen den ganzen Markt für chinesische E-Autos. Und das hat natürlich auch Nachteile, zum Beispiel, dass einheimische Firmen wie General Motors jetzt keinen Druck mehr erfahren, um auch mehr elektrische Autos und Pickup-Trucks zu bauen. Und das ist die Gefahr. Und ich glaube, Europa hat dann ein bisschen mehr eine ausgewogene Position bis jetzt vertreten.
Genau, es geht um diesen Mittelweg, den die EU versucht zu gehen. Man sollte, und das ist wieder wichtig bei den Zöllen, es sind keine Strafzölle. Es geht darum, den Wettbewerb fair zu gestalten, aber man will den Wettbewerb und man will auch offen sein für chinesische Technologien. Ich glaube, es kommt langsam, ist so die gewisse Arroganz, die europäische Hersteller hatten die letzten Jahre, dass man irgendwie technologisch überlegen ist und man diesen Vorsprung endlos aufrechterhalten kann, wird weniger. Und man sieht auch, dass chinesische Technologien teilweise weiterentwickelt sind und man auch von diesen profitieren kann. Und dazu gehört zum Beispiel auch offen für chinesische Investments zu sein. Vor allem in dem Sektor von Batterien, von der gesamten E-Auto-Wertschöpfungskette. Und ich würde auch Sander zustimmen, dass insgesamt macht die EU das besser. Sie hält sich an die WTO-Regeln, sie versucht in diesem Rahmen zu agieren und diesen Wettbewerb hochzuhalten, ohne dabei die eigene Industrie niedergehen zu lassen.
Sander, du hast gesagt, die EU hat auch nur eine begrenzte Anzahl an Instrumenten eigentlich in ihrer Handelspolitik. Abseits von eben diesen Ausgleichszöllen oder Zöllen generell, welche Möglichkeiten bleiben der EU denn, um sich in dem internationalen Wettbewerb zu behaupten und eben auch die aktive Staatsintervention anderer Staaten entgegenzutreten?
Ja, da sind, glaube ich, die Mitgliedstaaten mehr dran. Also ich mag zum Beispiel den französischen Ansatz, Kaufanreize für Elektroautos zu setzen, während die USA und China nur Zuschüsse zahlen, wenn die Autos im eigenen Land hergestellt werden, knüpft Frankreich die Zahlungen an Klimavorgaben, also Klimavorgaben bei der Produktion und bei dem Transport. Und das ist ziemlich klug, weil es lokale Produktion schützt und für außereuropäische Länder schwierig ist, diese Klimavorgaben zu erfüllen. Ich würde solche Förderprogramme für alle EU-Mitgliedstaaten am liebsten sehen. Und man könnte da natürlich auch zum Beispiel eine EU-Richtlinie verfassen, wo dann relativ präzise, verbindliche nationale Sicherheits- und Umweltstandards vorgesehen werden in Zuschussprogramme in Litauen oder Holland oder Italien, die dann de facto eine Buy-European-Klausule darstellen.
Genau, es ist nochmal wichtig zu betonen, dass Zölle alleine nicht reichen und genauso industriepolitische Maßnahmen benötigt sind, um eine europäische Industrie robust zu machen. Also Zölle kann man kurzfristig und begrenzt nutzen, um diese zu schützen vor eventuell auch unfairem Wettbewerb, aber sie alleine reichen nicht und sind auch keine Industriepolitik.
Jetzt stehen wir ja am Anfang einer neuen Legislaturperiode in Europa. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gerade ihre Kommission, ihr neues Team für ihre zweite Amtszeit vorgestellt. Was bedeutet denn die neue Zusammensetzung der Kommission für die europäische Handelspolitik? Welche Schwerpunkte erwartet ihr durch den Zuschnitt der Portfolios, aber auch die Besetzung der KommissarInnen?
Von meiner Seite ist es schon mal relativ vielversprechend, dass Handelsportfolio mit wirtschaftlicher Sicherheit ergänzt wurde. Das zeigt vom Ansatz her, dass man jetzt ein bisschen weggekommen ist von dieser depolitisierten, Hauptsache freier Handel, neoliberalen Schiene. Und dass man ein bisschen mehr nachdenkt, wie wird die eigene Wirtschaft von Handel beeinflusst und wie kann man die auch vor Gefahren oder Ähnlichem schützen. Und auf der anderen Seite ist die Strukturierung der Kommission, es ist natürlich noch alles nicht gegeben und das könnte sich auch noch weiter ändern. Aber insgesamt sieht es aus, als gäbe es eine engere Verzahnung von Industrie, Wettbewerbs- und Handelspolitik. Das war davor in den verschiedenen Directorates der Kommission relativ separat gehalten. Da gab es 4 verschiedene Abteilungen, die auch nicht unbedingt miteinander kooperiert haben und teilweise als Silos angesehen wurden. Und das könnte tatsächlich jetzt besser werden und eine engere Kooperation fördern.
Also meine Erwartung ist, dass die Kommission schon weiter auf dem Weg geht, stärker gegen Chinas Exportüberschüsse zu agieren, stärker gegen Chinas teilweise sehr problematische, merkantilistische Politik. Und zum einen, weil sowohl in Frankreich als auch Deutschland ziemlich viele heimische politische Probleme herrschen und das heißt, dass von der Leyen eine relativ starke Machtbasis haben würde in dieses politische Vakuum. Und von der Leyen ist relativ eng mit der amerikanischen Regierung, die so einen Pfad für Europa bevorzugen würde. Das wäre so ein bisschen meine Vermutung und das macht auch durchaus Sinn, wenn man sich diese Zahlen anschaut, die wir jetzt heute besprochen haben. Und zum anderen hoffe ich, dass Europa auch weiß, dass wir eine stärkere Verhandlungsposition haben als oft geglaubt. Es scheint mir, dass China nicht auf Zugang zu amerikanischen und europäischen Markt verzichten kann. Und ich glaube, das würde auch die Vergeltungsmaßnahmen begrenzen auf Seite Beijings. Und natürlich, irgendwann wird dieser Export-Push zu Ende kommen, denn es ist ja nicht nachhaltig. Könnte viele Jahre dauern, aber Europa muss erstmal diesen Exportsturm aus China überleben und dann in einige Jahre gibt es vielleicht auch wieder Raum für bessere politische Beziehungen mit China.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Europa muss den Exportsturm überstehen und hoffentlich ist es in einigen Jahren dann besser. Danke, Sander und Arthur, dass ihr heute bei mir wart. Bevor wir aber ganz zum Ende kommen, haben wir immer noch die Kategorie 3 Fragen, ein Wort. Das heißt, ich stelle euch 3 Fragen, die ihr bitte jeweils mit einem Wort beantwortet. In einer Prozentzahl, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass die Ausgleichszölle auf E-Autos aus China verstetigt werden?
70%.
85%.
Okay, beide sehr optimistisch. Die zweite Frage ist, für welche Mitgliedstaaten der EU würden hohe Zölle für Autos aus China die größten Probleme darstellen? Wer hätte am meisten Probleme mit diesen Zöllen? Oder wer hat die meisten Probleme mit diesen Zöllen?
Es ist kein Mitgliedstaat, sondern ein oder zwei multinationale Firmen, die irgendwann mal deutsch waren, aber jetzt haben eine andere Interesse als der deutsche Wirtschaft.
Ja, mit so einer guten Antwort kann ich nicht konkurrieren, aber Deutschland.
Und die allerletzte Frage. Besteht die Gefahr eines Handelskriegs zwischen Europa und China?
Ja, na, jetzt schummel ich ein bisschen. Die Gefahr besteht, aber wir befinden uns, das ist mir relativ wichtig, wir befinden uns in keinem Handelskrieg.
Ja, und wenn, dann haben wir nicht damit angefangen.
Alles klar. Sander und Arthur, vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart und über EU, Chinas und Elektroautos mit mir gesprochen habt.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, hat mich gefreut, da zu sein.
Und natürlich auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war hiermit die 44. Folge des EU2Go Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Wie immer findet ihr alle Folgen bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu, wo ihr nicht nur Arthurs Papier zu den Handelszöllen findet, sondern auch einen Meinungsbeitrag von Sander mit unserem Vizedirektor Nils Redeker und Lukas Guttenberg von der Bertelsmann Stiftung zu dem Bericht von Mario Draghi, den wir anfangs erwähnt haben. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Updates zu allen unseren Themen findet ihr auch auf unserer Webseite und unseren Social Media Kanälen. Mein Name ist Tonüren, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.